Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio, dem Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hier geben Forschende spannende Einblicke in ihr wissenschaftliches Gebiet. Ich bin Paul Buchacher. Mein heutiger Gast ist Georg Kranz. Er forscht an der Uniklinik für Psychiatrie an der Medizin-Uni in Wien. Noch ist Winter und die Tage sind eher dunkel. Das führt leider dazu, dass viele Menschen an Depressionen leiden. Männer leiden in höherem Alter, wenn es in ihrem Körper zu wenig vom Testosteron gibt, das sind die Sexualstoffe oder Hormone, besonders an Depressionen. Testosteron hat also einen ganz wichtigen Einfluss auf die Stimmung bei Männern. Georg Kranz und sein Team haben nun zum ersten Mal etwas Interessantes nachweisen können. Die Testosteronstoffe erhöhen die Zahl von Bausteinen im menschlichen Gehirn. Diese Bausteine sind Gewebsstoffe, sogenannte Serotonin-Proteine. Und diese Stoffe wirken sich auf das Nervensystem aus. Durch Testosteron wird die Zahl von den Serotonin-Bausteinen sozusagen erhöht. Und das ist gut, denn Medikamente gegen Depressionen haben genau diese Bausteine als Zielort. Weil er das entdeckt hat, ist Georg Kranz vor kurzem zum Researcher of the Month, also zum Wissenschaftler des Monats an der Medizin-Uni gekürt worden. Sie haben auch viele weitere Preise bekommen, darunter auch den Preis für klinische Psychiatrie. Gratulation dazu und willkommen im Studio, Herr Kranz.
Herzlichen Dank.
Herr Kranz, warum ist es denn so wichtig, dass es eine große Anzahl an diesen Serotonin- oder Gewebsstoffbausteinen gibt? Warum brauchen Medikamente gegen Depressionen genau diese Bausteine, um wirken zu können?
Man geht davon aus, dass in der Depression, also wenn die Depression ausbricht, vielleicht auch schon vorher, die Substanz Serotonin erniedrigt ist in diesen Patienten. Die Bausteine, die wir untersucht haben in meiner Forschergruppe, also in der Forschergruppe von Professor Lanzenberger auf unserer Klinik, die haben diese Bausteine untersucht und die hängen direkt vom Spiegel von diesem Stoff Serotonin ab. Das heißt, je höher Serotonin ist, desto höher sind auch diese Bausteine. Das heißt, indem wir diese Bausteine untersucht haben, können wir rückschließen auf den Level, auf die Höhe von Serotonin im Gehirn.
Was zeichnet denn dieses Serotonin aus? Was ist denn das genau für ein Stoff und warum hat er letztlich auch so einen wichtigen Einfluss?
Also Serotonin ist ein Neurotransmitter, das heißt ein Überträgerstoff im Gehirn. Es ist aber auch ein Hormon oder ein Überträgerstoff im Körper. Einer der ältesten Überträgerstoffe. Man findet Serotonin in Pflanzen, Tieren, in Schwämmen, in fast allen Organen des Körpers, im Gehirn aber eben auch. Die heute am häufigsten verschriebenen Antidepressiva, die beeinflussen dieses System. Und deshalb weiß man heute oder ist man der Meinung, dass Serotonin eben eine so große, so wichtige Rolle spielt bei Stimmungserkrankungen wie eben bei der Depression.
Sie haben für die Untersuchung der Wirkung von Testosteron bzw. von diesem Sexualstoff Menschen ausgewählt, die transsexuell sind. Das sind Menschen, die sich im falschen Körper geboren fühlen und eine Hormonbehandlung machen, damit sie zum jeweils anderen Geschlecht, also zum Mann oder zur Frau werden. Mhm. Warum sind denn genau diese Personen für die Untersuchungen besonders geeignet?
Jetzt kann man natürlich sich überlegen, Testosteron Leuten zu geben. Da wird sich aber niemand freuen. Also gesunde Probanden oder einfach Probanden auf der Straße, die man so fragt, ob sie in einer Studie teilnehmen wollen, die werden sich natürlich dagegen wehren, jetzt da hochdosiert Testosteron zu nehmen. Deshalb haben wir nach Leuten, nach Menschen gesucht, die eine solche Testosterontherapie oder Östradioltherapie auch wirklich wollen. Östradiol ist das weibliche Geschlechtshormon. Transsexuelle, die eine geschlechtsangleichende Therapie anstreben. Also Menschen, die sich sozusagen im falschen Körper fühlen, die biologisch Männer sind, aber eine weibliche Geschlechtsidentität haben und deshalb hochdosiertes Östradiol wünschen, um ihren Körper quasi ihrer Geschlechtsidentität anzupassen. Oder biologische Frauen, die hochdosiertes Testosteron wünschen, um ihren Körper der männlichen Erscheinung anzupassen. Das ist also eine ideale Gruppe an Menschen, um die hochdosierte Wirkung von Hormonen zu untersuchen auf das Gehirn.
Das heißt, diese Personen hatten auch nicht das Gefühl, dass sie Versuchskaninchen unter Anführungszeichen sind. Sie wollten ja ganz bewusst mehr von den Stoffen in den Körper bekommen. Das ist einmal das eine Wichtige. Genau. Aber das andere, was mich interessieren würde, wie können Sie denn sozusagen dann den Einfluss sozusagen auf eine Depression dann messen? Haben Sie gezielt Personen, also Transsexuelle ausgewählt, wo schon vorher bekannt war, dass sie zur Depression neigen?
Nein, das haben wir nicht, obwohl es so ist, dass Transsexuelle eben durch die Tatsache, dass sie sich im falschen Körper fühlen, auch sehr häufig Stimmungserkrankungen haben, Depressionen haben, weil das ein furchtbarer Zustand sein muss. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen weiblichen Körper. Also das passt nicht zusammen und deshalb ist es auch gehäuft bei Transsexuellen vorhanden, dass die einfach einen hohen Leidensdruck haben, bevor sie mit der Hormontherapie beginnen. Das war aber nicht der Grund, warum wir Transsexuelle gewählt haben, sondern einfach nur die Tatsache, dass die diese hochdosierte Hormontherapie nehmen. Und wir haben ein System eben im Besonderen im Gehirn untersucht, das Serotoninsystem, weil dieses System so entscheidend für die Depression ist. Das heißt, wir haben nur indirekt quasi die Wirkung von Testosteron auf die Depression untersucht.
Aber wie konnten Sie sozusagen dann herausfinden, dass es sozusagen diesen Zusammenhang gibt, dass sozusagen Testosteron die Serotonin-Bausteine-Zahl erhöht und dass das einen positiven Einfluss hat, das antidepressiver wirken? Wie konnten Sie dieses letzte Glied in der Kette sozusagen dann erforschen, wenn Sie denen doch keine oder nicht wirklich antidepressiva verabreicht haben?
Das konnten wir nicht direkt erforschen. Eben nur indirekt durch die Tatsache, dass man weiß, dass Serotonin und erhöhte serotonerge Neurotransmission, also Übertragung, für die Reduktion der Depression wichtig ist. Diesen letzten Schritt in der logischen Folge, den haben wir nicht untersucht, sondern wir haben wirklich die Bildung dieser Proteine auf der Zelloberfläche im Gehirn untersucht und geschaut, ob sich das verändert durch die Testosterontherapie.
Und das andere Ergebnis war schon bekannt, dass das sozusagen dazu beiträgt, dass je mehr Serotonin-Bausteine es gibt, dass das eine positive Wirkung hat, das antidepressiva Wirken. Das war vorher schon bekannt.
Ja, je mehr Serotonin ausgeschüttet wird und vorhanden ist, desto besser dann natürlich die Reduktion der Symptome. Also man weiß schon allein durch die Tatsache, dass Antidepressiva diese Neurotransmission erhöhen, ist man also davon überzeugt, dass das auch die Grundlage der antidepressiven Wirkung dieser Medikamente ist. Und man geht davon aus, dass sich die Identität oder dass die Grundlage im Gehirn für die Identität weit früher in der Entwicklung des Gehirns bestimmt wird. Dort spielt auch Testosteron eine Rolle. Das heißt, während sich das kindliche Gehirn noch im Mutterleib entwickelt, spielt Testosteron auf das sich entwickelnde Gehirn eine entscheidende Rolle in ganz bestimmten Zeitfenstern, in sensiblen Zeitfenstern. Und wenn da Testosteron vorhanden ist, der Einfluss von Testosteron, dann, so geht man heute davon aus, wird das Gehirn vermännlicht oder verweiblicht. Und das ist dann die biologische Grundlage, die strukturelle Grundlage dafür, wie sich jemand fühlt, also für die Geschlechtsidentität.
Was kannst du sagen, auf das Kind Einfluss nehmen, wie es seine Identität ausbildet? Klar, es gibt das biologische Geschlecht, das steht schon fest, denn das wächst sozusagen im Bauch der Schwangeren heran. Aber welche weiteren Faktoren, die mit Testosteron zu tun haben, beeinflussen sozusagen, ob sich dieser dann neugeborene Mensch in seinem Körper wohlfühlen wird oder auch nicht?
Während der Entwicklung des Kindes im Mutterleib gibt es zwei Phasen, könnte man sagen. In der ersten Phase oder im ersten Drittel der Schwangerschaft wird das biologische Geschlecht determiniert, bestimmt. Nach der 13. Schwangerschaftswoche ist die Grundlage dafür abgeschlossen, ob das ein Mädchen oder ein Bub wird. Gegen Ende der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt gibt es ein zweites Fenster, wo Testosteron eine entscheidende Rolle spielt. Und da ist Testosteron dafür entscheidend, wie das Gehirn sich entwickelt, ob es vermännlicht oder verweiblicht. Das heißt, wenn diese zwei Phasen nicht übereinstimmen, kann es passieren, dass der Körper weiblich ist, aber die Geschlechtsidentität männlich oder umgekehrt.
Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio hier auf Radio Enjoy 91.3. Zu Gast ist heute Georg Kranz, Forscher an der Uniklinik für Psychiatrie an der Medizin-Uni Wien. Er hat nachweisen können, dass Testosteronstoffe, also männliche Geschlechtshormone, dafür sorgen, dass es mehr von bestimmten Bausteinen im Gehirn gibt. Diese Bausteine sind Gewebstoffe, sogenannte Serotoninproteine, und diese Stoffe wiederum wirken sich auf das Nervensystem aus. Durch Testosteron wird die Zahl von diesen Serotoninbausteinen höher gemacht, und das ist gut, denn Medikamente gegen Depressionen können sich mit diesen Bausteinen gut verbinden und damit besser wirken. Herr Kranz, in Österreich gilt die Depression als Volkskrankheit. Nach Krebs- und Herz-Kreislauf-Problemen werden sie in den nächsten Jahren zur drittgrößten Krankheitsform werden. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation. In Österreich leiden geschätzte 800.000 Menschen an einer Form von Depression. Das ist sehr, sehr viel. Jede vierte Frau, aber nur jeder zehnte Mann ist zumindest einmal davon im Leben betroffen. Können denn Ihre Forschungsergebnisse dazu beitragen, dass es mit Testosteron- bzw. Sexualstoffbehandlungen weniger depressive Leute gibt, weil die Medikamente besser wirken? Oder anders gefragt, bekommen wir die Depression in den Griff, weil wir mehr Testosteronspritzen verabreichen, die dann zu diesen positiven Folgen führen? Ist das so einfach?
Na, so einfach ist es nicht. Aber es gibt die Idee, dass man zusätzlich zu einer antidepressiven Standardtherapie, die auf das Serotoninsystem wirkt, dass man da zusätzlich Testosteron oder Hormone gibt. Das sind die Studien zum Teil uneinheitlich. Ja, zumindest gibt es jetzt einen Mechanismus durch unsere Studien, die wir gezeigt haben, über den sich eine mögliche positive Wirkung von Testosteron erklären lässt.
Was sind denn die zentralen Unterschiede von Depressionen bei Frauen und Männern? Was passiert in den Körpern? Was ist da wissenschaftlich gesichertes Wissen?
Man weiß, dass Frauen fast doppelt so häufig an Depressionen erleiden, dass die Depression früher beginnt. Bei Männern ist vor allem die aggressive Komponente der Depression und auch die selbstzerstörerische Komponente besonders ausgeprägt. Also das, was dann auch letztlich zum Suizid, zum Selbstmord führt, ist bei Männern stärker. Ja, aber eben bei Frauen, wie gesagt, die Häufigkeit von Stimmungserkrankungen, auch Angsterkrankungen, ist deutlich höher. Und jetzt fragt man sich als Psychiater natürlich, warum das so ist. Und da gibt es eine Reihe von Erklärungen, beispielsweise die Tatsache, dass Frauen viel häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt sind als Männer und dass das ein Grund für dieses erhöhte Risiko an Depression sein kann, oder Geschlechtsstereotype, nicht, die in der Gesellschaft vorhanden sind, die man lernt als Kind schon, wie man sich zu verhalten hat, inwieweit und wie stark man seine Emotionen ausdrücken soll oder kann als Mann oder Frau. Diese nicht biologischen Erklärungsmechanismen werden hier oft ins Treffen geführt. Die Tatsache, dass aber hormonelle Schwankungen oft so eng verknüpft sind mit Stimmungsschwankungen. Man denke etwa an den Babyblues, also wenn nach der Geburt Hormone stark abfallen, dass dann auch im Besonderen die Stimmung stark schwanken kann.
Wie wichtig sind denn die Gene? Mir fällt ein prominentes Beispiel ein. Der Volksrock-Knoll Andreas Gabalier hat Familienangehörige verloren, denn sie haben sich beide aufgrund einer Depression umgebracht, sowohl der Vater als auch die Schwester. Ist das familiär mitbedingt? Kann das sozusagen in einer Kette an genetischer Vererbung weitergegeben werden? Gibt es ein sogenanntes, unter Anführungszeichen, Depressionsgen?
Also es gibt sicherlich einige Risikogene. Wenn man eine bestimmte Ausprägung dieser Gene hat, dann ist das Risiko höher, dass man an einer Depression erkranken kann.
Ist es möglich, das vorab feststellen zu lassen? Kann das aufgrund ärztlicher Untersuchungen vorab festgestellt werden? Kann man dann ganz gezielt Antidepressiva schon in einem frühen Stadium einsetzen, um sozusagen ja nicht in die Gefahr zu kommen, wirklich an dieser Depression zu erkranken?
Also das wäre das Ideal. Das wäre ein sogenannter Biomarker, den man hat. Und dann kann man sagen, du hast den und du hast den nicht. Und deshalb ist bei dir wahrscheinlicher, dass du in einer Depression erkrankst. Oder man kann sagen, deshalb ist bei dir wahrscheinlicher, dass dieses Medikament oder jenes Medikament wirkt oder nicht wirkt. Und deshalb verschreiben wir dir jetzt schon das andere Medikament, weil wir wissen, dass das am besten wirkt. Das ist aber leider nicht so. In der Psychiatrie haben wir bislang noch keine wirklichen biologischen Marker für das Ansprechen auf Therapie oder für Erkrankungen an sich.
Was sind denn die Ursachen für die Depression bei so vielen Menschen? Was passiert denn genau im Gehirn? Ich glaube, es geht da um Schaltstellen, oder? Können Sie das ein bisschen erklären? Was für Schaltstellen werden wirksam?
Ja, also das Gehirn besteht aus Zellen, aus speziellen Zellen. Und diese Zellen sind so gestaltet, dass sie Information verarbeiten können. Die Informationen, die also über die Augen, über die Ohren, über die Sinneskanäle hineinkommen. Und diese Verarbeitung geschieht zum Teil elektrisch und zum Teil chemisch. Diese Zellen haben lange Fortsätze und kommunizieren miteinander. Und diese Kommunikation, also wenn die eine Zelle aufhört und die andere Zelle beginnt, die geschieht durch solche Überträgerstoffe. Das heißt, von der einen Zelle wird ein chemischer Stoff ausgeschüttet und dieser bindet dann an die andere Zelle und dadurch wird dann die Information weitergeleitet, wird übertragen. Und diese Überträgerstoffe, die nennt man eben auch Neurotransmitter. Und diese Neurotransmitter sind ganz entscheidend dafür, wie Information verarbeitet wird. Und einer dieser Neurotransmitter, einer dieser Überträgerstoffe ist eben das Serotonin. Und durch die Tatsache, dass man weiß, dass Antidepressiva, heutige am meisten verschriebenen Antidepressiva, auf dieses System wirken, ist man eben auch der Meinung, dass dieses System eine große Bedeutung für die Depression hat. Man kann davon ausgehen, dass es im Gehirn bestimmte Bedingungen gibt, die dann dazu führen, dass wenn ein negatives Lebensereignis auftritt, die dann dazu führen, dass zusammen mit diesem negativen Lebensereignis eine Depression ausbrechen kann. Wenn ein naher Verwandter stirbt beispielsweise.
Beispiel die Terroranschläge in Paris. Jemand, der sie vor Ort miterlebt hat und der mehr dieser schützenden Faktoren hat, dürfte das besser verkraften sozusagen, genau. Der auch überlebt hat natürlich, als jemand, der sozusagen vielleicht ein bisschen voreingestellt ist darauf, so ein Ereignis sehr schwer verkraften zu können und da an dem länger kiefeln wird, mit diesem Thema länger zu tun hat und damit auch Gefahr läuft, in eine Depression zu rutschen.
Ganz genau.
Herzlich willkommen. Wir sprechen heute im Wissenschaftsradio auf Radio Enjoy 91.3 über den männlichen Sexualstoff Testosteron. Fußball und Kraftsport im Fitnesscenter. Tja, das trägt dazu bei, dass viel Testosteron bei Männern ausgeschüttet wird. Und das tut der Gesundheit gut. Wir haben das Fitnesscenter Fit-In auf der Rosauerlände besucht und uns unter den Trainierenden umgehört. Laurenz Brettenmoser ist stolz. Der 15-jährige Schüler trainiert seit einem Jahr im Fitnesscenter und hat ein großes Ziel erreicht.
Vorher bin ich fast 90 Kilo gewesen, bei 1,80 Größe. Und jetzt bin ich auf fast 1,90 und wiege 70. Ich gammel nicht mehr so viel. Bewege mich viel, viel mehr, bin viel mehr draußen. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Jetzt würde ich Bizeps Curls machen, also ein Oberarmtraining. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, ich will jetzt kein Arnold Schwarzenegger werden, aber sollte schon was her sein, dass ich was präsentieren kann.
Neben den Armen wird von Männern aber auch der Brustmuskel gerne trainiert, so Anton Schobermeier. Er ist Trainer im Fitnesscenter Fit-In und Studioleiter. Und natürlich weiß er auch, mit welchem Training am besten Testosteron ausgeschüttet wird.
Das sind eigentlich Verbundübungen, das heißt also über Kopf drücken mit Langhanteln, Rudern mit der Langhantel, vorgebeugt und so weiter. Das sind große Verbundübungen, wo mehrere Muskelgruppen zum Einsatz kommen, vor allem auch, wo man halt ein höheres Gewicht anwendet, dann wird auch sehr wohl eben Testosteron ausgeschüttet, also in höherem Maße. Ja, also wie einen hohen gesundheitlichen Effekt natürlich auch.
Auch die Jus-Studentin Franziska Hauser kommt regelmäßig ins Fit-In. Vor allem mit der Beinpresse trainiert sie viel.
Also man hat Gewicht zwischen den Beinen quasi und drückt das weg. Auspowern so nach Studium oder Arbeit ist schon ganz gut. Mich motiviert ziemlich, dass eben von den Leuten her ziemlich angenehm ist. Es sind doch immer ein paar Leute da. Also auch das Personal ist ziemlich nett und Musik ist auch immer ziemlich motivierend, also passt ganz gut. Man merkt dann eigentlich schon relativ schnell, dass man einfach schon irgendwie teilweise mehr Kraft hat. Ausdauer tut sich schon auch ein bisschen, was merkt man auch.
Ob Frauen oder Männer, Michael Stangl, Firmensprecher bei Fit-In, bestätigt, dass der Fitnesstrend boomt. Stichwort Testosteron. Gerade viele Herren legen Wert auf die Gesundheit. Michael Stangl.
Das ist einfach auch Lifestyle, sich fit und gesund zu halten. Das ist ja überhaupt der Output von Training und Sport, dass man sich besser fühlt, weil man die positiven Effekte des Trainings im Körper selbst merkt zuerst und dann auch in der Umwelt merkt. Wer sich fit fühlt, wer im Körper fit ist, ist auch so glücklich und strahlt auch mehr Zufriedenheit aus.
Und so wird auch Laurenz Brettenmoser weiterhin diszipliniert ins Fitnesscenter gehen. Bei seinen Mitschülerinnen hat der Schüler mit seinem durchtrainierten Oberkörper schon punkten können.
Natürlich in der Schule merkt man schon, dass ich trainiere. Vor allem, wenn man mich jeden Tag sieht, dann merkt man einfach schon, dass ich auch abgenommen habe und mehr aufgebaut habe. Da wird man dann schon ein bisschen mehr wahrgenommen. Vor allem, wenn man es eben ein bisschen geschafft hat. Ich glaube, es hat sich auch mein Selbstbewusstsein verändert. Das auf jeden Fall.
Willkommen beim Wissenschaftsradio, dem Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ich bin Paul Buchacher und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Georg Kranz, Forscher an der Medizinischen Universität in Wien. Sie sind in Nürnberg geboren worden, in Deutschland. Sie haben im Alter von 32 Jahren Ihre Dissertation an der Medizinuni in Wien geschrieben. Seit 7 Jahren arbeiten Sie am Neuroimaging Lab, einem speziellen Labor, in dem es zum einen um die Erforschung von Vorgängen im Gehirn, aber auch psychischen Erkrankungen geht. Was hat Sie denn an diesem speziellen Forschungsgebiet, auch in Verbindung mit dem Testosteron, immer schon fasziniert? Warum wollten Sie gerade hier als Forscher aktiv werden? Gibt es ein spezielles Erlebnis dazu?
Ich habe Psychologie studiert und während meinem Studium in der Psychologie habe ich mich schon immer für das Gehirn interessiert. Also ich habe mich vor allem für die Neuropsychologie interessiert. Und da war einfach dann der logische Schritt nach dem Psychologiestudium, eine Forschungsgruppe zu suchen, die das tut, die also das Gehirn untersucht. Da war die Forschungsgruppe von Professor Lanzenberger eben ideal, denn die untersucht das Gehirn und die Wirkung von Medikamenten und von Drogen und unterschiedliche Aspekte eben immer im Zusammenhang mit der Erforschung des Gehirns. mit sogenannten bildgebenden Verfahren, das heißt mit Methoden, mit denen man diese Prozesse untersuchen kann, ohne das Gehirn aufzuschneiden. Das kann man mit unterschiedlichen Röhren machen, also mit Scannern. Und diese Methoden werden in dieser Forschungsgruppe eben angewandt. Und deshalb war sie für mich besonders attraktiv.
Testosteron ist ja das entscheidende Sexualhormon des Mannes. Überwiegend wird es in den Hoden gebildet. Testosteron macht, um es jetzt mal plakativ zu sagen, Lust auf Sex. Junge Männer haben in der Regel ja sehr viel Testosteron, aber auch ältere sind oft noch zeugungsfähig. Es ist bekannt, dass am meisten Testosteron am Morgen gebildet wird. Allerdings, so sagen Wissenschaftler, wird gerade dann die Zeit für Sexualität während des Überflusses von Testosteron nicht genutzt. Viele gehen ja dann ganz normal morgens zur Arbeit. Könnte eigentlich sozusagen, das ist jetzt eine hypothetische Frage, könnte der Körper des Mannes darauf trainiert werden, mehr Testosteron zu produzieren, wenn er regelmäßig in der Früh eben sexuell aktiv ist? Und wäre es daher gut, flexiblere Arbeitszeiten zu haben, damit diese Mehrproduktion von Testosteron länger anhält? Das würde ja auch in einer gewissen Weise, zumindest teilweise, die Gesundheit fördern. Oder ist das eine Milchmädchenrechnung, wo Sie sagen, ist wissenschaftlich so gar nicht haltbar?
Ich würde sagen, ist wissenschaftlich so gar nicht haltbar. Das ist eine interessante Idee. Forschung dazu habe ich noch nicht gelesen.
Okay, also es ist nicht wirklich etwas dazu bekannt.
Also interessant ist ja, dass in der Gesellschaft oft angenommen wird, dass Testosteron mit Aggressivität zu tun hat. Mittlerweile ist aber bekannt, dass Testosteron im Wesentlichen statusunterstützend wirkt. Also man hat herausgefunden, dass Personen, die erhöhtes Testosteron haben, in besonderer Weise dazu geneigt sind, ihren Status zu sichern. Also es ist nicht primär die Aggressivität, die höher ist, sondern der Wunsch, seinen Status zu sichern und nur indirekt dann deshalb auch die Aggressivität höher, zum Beispiel in Personen, die eingesperrt sind, in Insassen, in Gefängnissen, weil die eben dort so beschränkt sich präsentieren können und deshalb sich das dann über die Aggressivität äußert.
Herzlich willkommen. Wir sprechen heute im Wissenschaftsradio auf Radio Enjoy 91.3 über den männlichen Sexualstoff Testosteron. Fußball und Kraftsport im Fitnesscenter. Tja, das trägt dazu bei, dass viel Testosteron bei Männern ausgeschüttet wird. Und das tut der Gesundheit gut. Wir haben das Fitnesscenter Fit-In auf der Rosauerlände besucht und uns unter den Trainierenden umgehört. Und gleich spreche ich wieder mit meinem heutigen Gast Georg Kranz von der Medizinischen Universität Wien. Wir reden noch darüber, welches wissenschaftliche Traumprojekt er noch umsetzen möchte. Gleich mehr. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio hier auf Radio Enjoy 91.3. Zu Gast ist heute Georg Kranz, Forscher an der Medizinischen Universität Wien. Wir sprechen über die Bedeutung des Testosterons für den männlichen Körper. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einen großen Mythencheck machen. Es gibt Legenden rund um das männliche Sexualhormon Testosteron und ich würde Sie bitten, mir assoziativ, also quasi gedankenverbindend zu sagen, ob die aus Ihrer Sicht irgendwo ein Körnchen Wahrheit enthalten oder eben auch nicht. Der erste Mythos ist, zu viel Testosteron stürzt die Weltwirtschaft in die Krise. Wahrscheinlich deswegen, weil Männer oder Menschen dann das Gefühl haben, sie können alles, sie können unglaublich potent sein und das führt aber dann letztlich zum Ruin.
Also das glaube ich nicht.
Es gibt kein gesichertes Wissen dazu.
Nein.
Zweitens, Testosteron treibt die Banken in den Ruin, denn es führt dazu, dass bei Geschäften viel zu viel Risiko eingegangen wird. Steigert Testosteron die Risikobereitschaft?
Es ist bekannt, dass das Risikoverhalten bei Männern viel häufiger ausgeprägt ist als bei Frauen. Das heißt, da würde ich sagen, Körnchen Wahrheit möglicherweise.
Also wenn Männer aufs Gaspedal drücken, dann dürfte das vielleicht auch damit zusammenhängen.
Also was der Grund ist, ist natürlich oft, das wäre sicher interessant zu untersuchen, Risikobereitschaft und hormonelles Milieu.
Der dritte Mythos, Börsenhändler, in deren Körper am Morgen viel von diesem Männerhormon zirkuliert, haben am Abend die höheren Gewinne gemacht.
Das wäre auch interessant zu untersuchen.
Ich bringe Sie offenbar auf neue Forschungsgebiete, das freut mich, ja, das ist schön. Vierter und letzter Mythos, künstliches Testosteron rettet das männliche Geschlecht vor dem Aussterben. Das klingt vielleicht jetzt etwas skurril, aber ist es undenkbar, dass sozusagen der Mann, der männliche Körper in der heutigen Form existiert ohne Testosteron?
Ja, das würde ich so sehen. Also Testosteron ist entscheidend für die Differenzierung des Geschlechts und auch des Gehirns letztlich. Also das würde ich bejahen.
Alles klar. An welchen weiteren Forschungsprojekten arbeiten Sie denn, Herr Kranz? Was haben Sie denn im heurigen Jahr vor? Geht es dabei wieder um den Einfluss des Testosterons oder widmen Sie sich einem ganz neuen Thema?
Also zum einen wollen wir diesen Schwerpunkt Hormonwirkung auf das Gehirn fortsetzen. Und da ist auch in Planung ein neues Projekt, das sich ebenfalls auf diese Wirkung von Testosteron oder Hormonen auf das Serotoninsystem bezieht. Und auch in derselben Art und Weise, also wir haben wieder Interesse an der Hormontherapie von Transsexuellen, diesmal nicht diesen Baustein, den wir schon untersucht haben, sondern andere Aspekte. Wir untersuchen aber auch eine ganze Reihe an anderen Fragen, die also interessant und relevant in der Psychiatrie sind, wie andere Methoden, therapeutische Methoden, nur medikamentöse Therapien, sondern auch andere Strategien in der Behandlung der Depression vornehmlich wirken. Auch da bin ich involviert und sehr interessiert.
Können Sie ein, zwei Beispiele nennen für Forschungsfragen, denen Sie sich hier widmen? Sie sagen, ja, da ist dieser Aspekt dieses Themas interessant, dem gehen wir ein bisschen näher nach, denn das hat auch mit der Depression zu tun. Und wenn wir da neue Erkenntnisse gewinnen, hilft uns das bei der Bekämpfung der Depression.
Wir haben zum Beispiel eine Studie, wo wir uns fragen, inwiefern Licht auf saisonal affektive Erkrankungen, also auf Depression im Winter wirkt. Das ist eine Studie, die wir derzeit durchführen. Da gibt es Lichtlampen, die man wirklich therapeutisch einsetzt im Winter bei Personen, die an einer saisonalen Depression leiden. Und da untersuchen wir eben auch das Serotoninsystem. Auch hier wieder etwas anderes vom Serotoninsystem, aber auch dieses System, inwieweit diese Lichttherapie auf dieses System wirkt. Was mich wirklich glücklich macht, ist, wenn ich Mechanismen besser verstehen kann. Mechanismen, die dazu führen oder die Grundlage für Erkrankungen sind. Und insofern bin ich perfekt dort eingegliedert und glücklich, dass ich dort forschen kann.
Wäre die Erkenntnis, die Sie und Ihr Team gemacht haben, nämlich das Testosteron begünstigt, dass die Serotonin-Bausteine erhöht werden und dass das einen positiven Effekt hat auf Antidepressiva, auf Medikamente, die gegen Depressionen wirken, wäre das Nobelpreiswürdig?
Nein, also das mit Sicherheit nicht. Es ist ein interessantes Ergebnis, es regt an zur weiteren Forschung, aber für einen Nobelpreis ist das weitaus nicht ausreichend. Es kann sein, dass durch weitere Forschung in diesem Bereich dann vielleicht irgendwann der große Durchbruch wirklich passiert und eine Therapie gefunden wird, die vielleicht auch damit in irgendeiner Weise zu tun hat, die Millionen von Leuten also hilft. Da kann ich mir dann vorstellen, dass das auch preiswürdig ist. Aber jeder Forscher arbeitet in seinem kleinen, speziellen Bereich und trägt dazu bei, das gesamte Werk besser zu verstehen.
Und Sie leisten einen sehr wesentlichen Beitrag dazu. Vielen Dank, Herr Kranz, für das Gespräch im Studio.
Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at.